Stell dir vor, mein Schwiegersohn, den du gerade gesehen hast, und mein Enkel Ben gehen in einen Baumarkt und mein Schwiegersohn kauft irgendetwas, lässt sich von irgendeinem Baumarktmitarbeiter beraten und in der Zeit läuft Ben weg, verirrt sich im Baumarkt und landet an der Information. Und dann hörst du diese Durchsage, die du bestimmt schon mal gehört hast: Der kleine Ben sucht seinen Vater. Und dann kriegt mein Schwiegersohn einen Riesenschreck und geht zur Information. In der Zwischenzeit kommt ein anderer Vater an, der sagt, das ist mein Sohn und nimmt ihn mit. Unvorstellbar, oder? Also ich vermute mal, Ben würde gar nicht mitgehen, weil es nicht sein Vater ist. Aber du könntest ja sagen, hey, Vater ist gleich Vater. Da kommt ein Vater an und nimmt das Kind mit, weil ist ja wurscht, welcher Vater. Also meine Tochter würde mir eins husten, wenn ich so denken würde, wenn das wurscht wäre. Es ist eben nicht der Vater von Ben und der Ben sucht seinen Vater und deswegen gibt es nur einen Vater für den Ben und das ist mein Schwiegersohn. Aber genauso seltsam klingt das in meinem Ohr, wenn Menschen sagen, es gibt nur einen Gott oder alle Götter sind gleich. Was willst du eigentlich mit Jesus? Was willst du eigentlich mit dem Gott Israels? Sind doch alle Götter gleich. Aber der Gott, von dem wir jetzt reden, ist der Vater von Jesus. Und insofern ist das auch gar kein, wenn du jetzt mal auch in so eine Diskussion hineingerätst, wo du sagst, sind alle Götter gleich, du musst ja über die anderen Väter nichts Schlechtes sagen. Die kannst du ja stehen lassen. Natürlich kann es auch und gibt es auch definitiv andere Väter. Es gibt ja auch sowas wie einen Gott aus Metall und Blech, wo die Leute sonntags in die Waschstraße fahren, um ihn anzubeten. Ja, diesen Gottesdienst auf diesen Waschplätzen. Gut, jetzt haben sie es inzwischen verboten, sonntags die Autos zu waschen, aber das war auch mal so ein Worship. Es gibt verschiedene Götter, ganz Götter und Götzen, aber es gibt nur einen Gott, der Vater von Jesus ist. Und das ist der christliche Gott. Insofern, wenn du da in so eine Diskussion kommst, da brauchst du gar nicht theologisch lang rumdiskutieren. Es ist ziemlich einfach und ziemlich klar und so, wie ich es dir jetzt gerade eben auch erklärt habe, auch ziemlich logisch und nachvollziehbar. Und so kannst du es auch sagen, ja, ist es denn egal, welcher Vater jetzt da den Ben abholt? Nein, es ist eben nicht egal. Es gibt nur einen Vater. Und über diesen Vater möchte ich heute in besonderer Weise reden, den Vater Jesu, weil das, worüber ich heute reden möchte, sonst so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Denn heute ist das Thema eine Qualität, eine Frucht, wo ich dachte, muss ich da überhaupt reden, weil da macht mir ja sowieso niemand was nach, nämlich das Thema Geduld. Wer von euch ist geduldig und braucht eigentlich überhaupt gar keine Geduld mehr? Ja gut, dann bin ich nicht der Einzige. Haben wir gedacht, soll ich überhaupt darüber predigen? Diese ganze Serie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist extrem herausfordernd. Auch letzten Sonntag, als Nico hier war und gepredigt hat, wer von euch ist herausgefordert worden? Wer von euch hat diese Woche die Welt ein bisschen anders gesehen und seine Nachbarn und die Menschen und alles, was um ihn herum ist? Und das ist das, was wir seit 10 Jahren auch versuchen hier. Wir wollen kommunizieren, wir wollen euch nicht anpredigen, wir wollen euch kommunizieren, wir wollen euch herausfordern zur Veränderung. Also das Thema heute ist Geduld, aber nicht Geduld im Sinne von, okay, ich muss jetzt ein Geduldsspiel machen, oh, ich muss geduldiger werden, oh, ich bin so ungeduldig. Also du kannst dir ja viele Situationen vorstellen, wenn die Frau in der Kasse nicht schnell genug arbeitet, wirst du ungeduldig. Wenn jemand irgendwie nicht schnell irgendwas kapiert, wirst du ungeduldig. Wenn du im Stau stehst, wirst du ungeduldig. Wenn der an der Ampel nicht schnell genug losfährt, wirst du ungeduldig. Es gibt ja viele Situationen, wo du für dich feststellst, ja, boah, könnte ich ein bisschen geduldiger sein. Ist auch eine Frage des Temperaments. Es gibt Leute, da werde ich richtig ungeduldig, so geduldig sind die, ja. Ach, da denkst du dir, oh, wie geduldig kann man noch sein? Ja. Komm jetzt mal in die Gänge. Ja, gibt's noch. Also. Und das, was wir heute anschauen, wenn du das an dich heranlässt, wird auch wieder ein totaler Gamechanger sein. Und bitte hör diese Predigt nicht so, wie du manche Predigten hörst, wo du umschaust und denkst, ach schade, dass der und der heute nicht da ist und auch nicht online zugeschaltet hat, der hätte das unbedingt hören müssen, ich muss dem das unbedingt schicken. Sondern hör diese Predigten, das, was ich jetzt in der nächsten halben Stunde sagen werde, hör es an für dich, nur für dich. Und ich predige auch nur für mich, ich werde es mir heute Abend auch nochmal anschauen, ich predige auch nur für mich. Aber damit wir das Thema Geduld in seiner Tiefe erfassen, müssen wir den Baum anschauen diesmal. Also wir haben ja gesagt, Jesus war auch da ziemlich easy und ziemlich verständlich. Er hat gesagt, guter Baum, gute Frucht, schlechter Baum, schlechte Frucht. An der Frucht erkennst du den Baum. Also einfacher kann man es gar nicht sagen. Und heute möchte ich, bevor wir die Frucht Geduld anschauen, möchte ich den Baum anschauen. Weil wenn du jetzt anfängst, aus dir heraus irgendetwas zu produzieren, irgendetwas hervorzubringen und schon gar nicht Geduld, auch das, was letzten Sonntag an Güte das Thema war, aus dir heraus das Versuchen selbst zu machen, ist praktisch eigentlich unmöglich, ist ruinös. Deswegen ist es wichtig, dass wir quasi verwurzelt sind mit einer Kraftquelle, in diesem Falle verwurzelt sind mit dem Vater Jesu selbst, in Beziehung stehen zu dem Vater Jesu selbst. Und da lesen wir ziemlich ganz am Anfang im zweiten Buch Mose, lesen wir, dass Geduld eine Eigenschaft Gottes ist, ein Merkmal Gottes. Da will Mose Gott schauen und Gott sagt, gut, ich werde mich dir zeigen, ich werde an dir vorbeigehen. Und dann geht er an ihm vorbei und er sagt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, geduldig und reich an Gnade und Treue. Und das Wort hier, geduldig, ist das Wort, worum es hier geht. Das ist auch im Grunde das Wort, was Paulus im Galaterbrief, im Brief an die Galater dann auch als Frucht des Geistes aufschreibt. Wir gehen ja in dieser Predigtserie diese Früchte, die dort aufgelistet werden, gehen wir nacheinander durch. Wir haben Liebe gehabt, Friede, Freude und jetzt Geduld, Treue hatten wir schon, Güte, eine Frucht des Geistes. Und diese Qualität hat ihre Wurzel, hat ihren Ursprung in Gott selber. Gott selber ist geduldig. Also wenn du vom Vater Jesu sprichst, sprichst du von einem Gott, der geduldig ist. Es sind noch andere Qualitäten hier. Stark ist er, barmherzig, gnädig, reich an Gnade und Treue. Darüber will ich heute alles nicht reden, sondern ich will nur über dieses Wort Geduld reden. Und das ist so wichtig, dass wir das für uns zunächst einmal begreifen. Wir können das, was wir heute als Thema haben, gar nicht selbst hervorbringen, sondern wir sind ausschließlich angewiesen auf Gott, dass er uns das schenkt. Und das hat Paulus dann erlebt und er sagt dann von sich, denn das steht unumstößlich fest, schreibt er seinem Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief, den er ihm geschrieben hat, im ersten Kapitel, Vers 15. Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Kurzer Nebensache hier, du bist qualifiziert, wenn du ein Sünder bist. Wenn du heilig bist, wenn du selbstgerecht bist und so, es qualifiziert dich nicht. Wenn du ein Sünder bist, bist du qualifiziert, dass Jesus gekommen ist, um dich zu retten. Das heißt also, um qualifiziert zu sein, hier in diese Gemeinde zu kommen, musst du ein Sünder sein, musst du ein Mensch sein, der auf diese Gnade wirklich auch angewiesen ist und diese Gnade gerne braucht. Also du brauchst dich gar nicht schlecht fühlen, du bist in guter Gesellschaft. Und dann sagt Paulus, um das einfach noch zu unterstreichen, und wir wissen, wenn wir das Wort Paulus hören, wissen wir ungefähr, manche schon, die schon länger hierher kommen, ungefähr von wem wir reden. Das ist also ein Mann, der ich weiß gar nicht, mit wem man den heute vergleichen könnte, jedenfalls ein ganz böser Mensch, ein ganz radikaler Mensch, ein radikalisierter religiös radikalisierter, fanatischer Mensch war das. Und sein Fanatismus und seine Religiosität und sein Glaube, dass er Gott irgendwie einen Gefallen tun würde, der hat dazu geführt, dass er einfach Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, verfolgt hat, ins Gefängnis gebracht hat, umbringen ließ und so weiter. Stephanus, ein Beispiel, wo Paulus gesagt hat, ja, okay, dann bring den mal um. Von dem reden wir. Wir reden von einem fanatischen Mörder, wenn man so will. Ja, denkt ihr irgendjemand, der heute lebt, aber so ungefähr, das war der. Und er sagt auch von sich, ich selbst bin der Schlimmste von ihnen, also von diesen Sündern. Ich bin eigentlich der Allerletzte. Ich bin der Wahnsinn. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. Warum? Warum war Gott mit Paulus ganz besonders barmherzig? Letztlich könntest du sagen, damit du heute hier sitzt. Letztlich könntest du sagen, damit diese Gemeinde besteht. Letztlich könntest du sagen, damit das Evangelium von Jesus Christus in die Welt hinausgekommen ist. Aber er selbst sagt so: An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. Also du siehst hier, es geht hier nicht um ein Geduldsspiel. Es geht hier nicht darum, dass du an der Kasse der Kassiererin ein bisschen mehr Zeit lässt, sondern es geht um dieses ganz, ganz große Thema, dass Gott Geduld hat, auch mit dem Schlimmsten Menschen. Das ist etwas, was wir auch schwer begreifen können, weil wir das nicht haben, weil wir sagen, Gott, du müsstest doch jetzt mal einen Blitz runterholen, du müsstest den doch umbringen, wie lange willst du noch zuschauen? Und das sagen wir aus einer selbstgerechten Position, weil wir natürlich besser sind als der, auf den wir runterschauen oder hochschauen oder den wir jetzt dem Tod wünschen oder den wir verurteilen. Wir sind natürlich besser, fühlen uns besser, sind gerecht, haben nie jemandem etwas zuleide getan. Und gerade diese Selbstgerechtigkeit führt aber dazu, dass du ja auch nicht in der Beziehung zu Jesus lebst und du überhaupt nicht erkennst, dass du in Gottes Augen nicht bestehen kannst, egal wie schlimm du bist oder wie gut du bist. Das Gutsein führt nicht dazu, dass du ewiges Leben bekommst. Das Gutsein führt zu gar nichts, führt eigentlich nur dazu, dass du am Ende mit leeren Händen dastehst, so wie du mit leeren Händen in diese Welt gekommen bist. Die Beziehung zu Jesus, zu erfahren, dass er Geduld mit mir hat, diese Geduld zu erfahren, das ist im Grunde der Schlüssel. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Sie werden es nicht alle finden, aber sie könnten es finden. Wenn sie wollten, könnten sie es finden. Es ist möglich. Und schon diese Perspektive sollte dir Hoffnung geben, auch für die Menschen, wo du sagst, ja, furchtbar. Du musst jetzt gar nicht an die großen Politiker denken, wo du sagst, furchtbar, sondern es gibt auch Leute direkt in deinem Umfeld. Es können sogar die Eltern sein oder die Großeltern oder die Geschwister oder die Schwägerinnen und Schwager oder wer auch immer in deiner Familie, wo du sagst, ja, halt ich's aus. Und Paulus sagt, schaut mich an und ich bin der Allerletzte. Und an meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Und das ist im Grunde der Schlüssel. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du gut bist, sondern es geht darum, dass du an Jesus Christus glaubst. Und wenn du jetzt an Jesus Christus glaubst und solche Leute in deinem Umfeld hast, die dir Schwierigkeiten machen, dann ist vielleicht, und die dir im Weg stehen, die dich total herausfordern, dann ist vielleicht diese Predigt für dich auch so eine ganz große Hoffnungstür, die dann da aufgeht, wo du sagst, ja, das ist jetzt ein Schlüssel für mich, wie ich damit umgehen kann. Damit ich das nochmal ein bisschen ins Praktische hole, habe ich überlegt, welche Situation in deinem Leben, in meinem Leben, könnte dem ein bisschen so nahe kommen. Und da sind mir so zwei Themen eingefallen. Einmal die Musiklehrer, also wir haben zwei, mindestens von denen ich weiß, hier Stefan der sich, und David, zwei Musiklehrer. Aber auch, meine Frau hat gesagt, Mutter sein, das ist im Grunde auch das Wesentliche das Gleiche. Also im Grunde sind das Menschen, die versuchen, anderen Menschen etwas beizubringen. Musiklehrer versuchen, Schülern, Musikschülern etwas beizubringen. Ein Instrument, Klavier, Schlagzeug, Gesang, Flöte, was auch immer. Versuchen, ihnen etwas beizubringen. Und wenn ein Musikschüler zu einem Musiklehrer kommt, in der Regel kann er gar nichts. Und er muss alles das lernen. Und der Musiklehrer braucht für diesen Menschen, der zu ihm kommt, eine Vision. Er braucht eine gewisse Sicht auf Menschen überhaupt. Er kann doch nicht sagen, du Dummi, du kannst das nicht, lass es sein. So wie der Musiklehrer meines Sohnes gesagt hat, du willst Klarinette lernen, du kannst keine Klarinette lernen, du hast zu dicke Lippen. Hat er ihm echt gesagt. Dann habe ich mir gedacht, wie haben dann die Afrikaner alle Klarinette gespielt, wenn mein Sohn schon zu dicke Lippen hat. Du hast einfach zu dicke Lippen, vergiss es mit der Klarinette. So. Und deswegen kann er auch jetzt nicht Klarinette spielen. Aber wenn du jetzt einen David oder einen Stefan am Start hast und ich beobachte sie, wie sie umgehen und ihr seht sie ja hier auch, seht ja auch, welche Talente entwickelt werden, dann freust du dich und gehst kleine Schritte und freust dich und hast eine Perspektive, du hast eine Vision, du kannst schon sehen, was möglich ist. Und dieser Mensch in diesem Umfeld der Ermutigung und in diesem Umfeld der kleinen Schritte und in diesem Umfeld der Wiederholungen entwickelt sich und möglicherweise wird er ein toller Pianist, möglicherweise wird er ein fantastischer Musiker, manchmal auch nicht, manchmal ist es auch nur für den Hausgebrauch, aber immerhin. Und aus dieser Perspektive ist so ein Flötenvorspiel, ich weiß nicht, ihr kennt alle Flötenvorspiele, Flötenvorspiele, ist das toll. Ja, und die Mütter sind total begeistert, wenn da ihre Kinder Flöten spielen, Flöten, was einstudiert haben und das jetzt vorspielen. Für mich ist es schwierig, weil ich höre, dass die nicht gestimmt sind und ich höre, was sie falsch spielen und so weiter. Das ist für mich kein Genuss, aber aus Perspektive eines Musiklehrers ist das wieder ein nächster Schritt. Und der Musiklehrer ist meistens aufgeregter als die Kinder selbst, wenn die Kinder vorspielen sollen. Also ihr habt schon verstanden, worum es geht. Es geht um eine andere Sicht auf Menschen. Und das ist im Grunde auch so die Haltung, die wir hier in der Gemeinde haben. Wir haben eine grundsätzlich positive Sicht auf Menschen. Wir wollen einfach so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus rufen. Wir wollen so viele Gaben wie möglich entdecken. Wir wollen Menschen entwickeln. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit geben, im Grunde das, was sie sind, auch zu sein. Und die Grundlage dafür ist eben Geduld. Diese Form von Geduld, die wir in Gott finden. Diese Form von Geduld, die Mütter haben mit ihren Kindern. Weil sie eben wissen, diese Kinder wachsen, die können das im Augenblick noch nicht, aber sie werden es lernen. Und sie haben Geduld. Sie haben Geduld. Sie haben Geduld. Und freuen sich dann, wenn es gelingt und wenn diese Menschen sich entwickeln. Aber es ist nicht einfach. Und deswegen ist es herausfordernd. Und Jesus erzählt ein Gleichnis, das wir unter anderen Vorzeichen bestimmt schon tausendmal gehört haben, wo es um das Thema Vergeben geht. Ihr erinnert euch, dieser Petrus, der fragt Jesus, wie oft soll ich vergeben? Und dann sagt Jesus, er sagt 7-mal. Und dann sagt Jesus, nein, 7-mal, 70-mal. Das ist im Grunde, was jetzt davor passiert, als Matthäus uns jetzt erzählt oder aufgeschrieben hat, was Jesus jetzt für ein Gleichnis erzählt. Und Matthäus in seinem Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament, das erste Evangelium, Kapitel 18, Vers 23, da fängt er an und erzählt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Also es ist einfach zu verstehen. König, Verwalter, Bilanz, abrechnen. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Also dieser Betrag, der hier geschuldet wird, ist so groß, dass du das im Leben nicht zurückbezahlen kannst. Jedenfalls nicht mit einem normalen Gehalt. Mit Investitionen und Immobilien und keine Ahnung was vielleicht schon, aber in diesem Falle ist es unmöglich. So groß ist der Betrag. Es ist unmöglich. Es ist nicht zurückzuzahlen. Deshalb wollte der König, was sein gutes Recht ist in diesem Falle, es war damals so, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Jetzt musst du dich mal versuchen, in die Lage dieses Menschen zu versetzen. Der König rechnet ab, der Mann hat schon wahrscheinlich tagelang, wochenlang nicht schlafen können, weil er wusste, dass das jetzt auf ihn zukommt, diese Abrechnung. Und es hat ihn diese Schuld gedrückt und es wurde ihm immer bewusster, dass er diese Schuld hat. Eine Schuld, die er nie durch nichts begleichen kann. Durch nichts, darum geht es. Es ist einfach nicht zu schaffen. Du kannst noch so gut sein, noch so viel arbeiten, noch so viel. Unmöglich. Und da fällt der Mann vor dem König nieder und fleht ihn an. Und jetzt kommt unser Wort hier. Hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Ich will ja alles bezahlen, ist eine nette Äußerung. Die kann der König direkt mal ausbuchen, weil die ist Wasser, eine Wasseräußerung. Aber hab noch etwas Geduld. Dieser Knecht appelliert an Geduld. Die Geduld des Königs, die Geduld im Grunde Gottes, das ist das Bild hier. Himmelreich ist wie der Vater. Wir treten vor ihn, sagen, hab noch etwas Geduld. Da hatte der König Mitleid, gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Hab noch etwas Geduld. Wie groß diese Geduld ist, wird deutlich an der Schuld. Wie unendlich groß diese Geduld ist, wird deutlich an dieser unendlich großen Schuld. Und du kannst so weit denken, wie du möchtest. Nicht, dass du jetzt direkt aus dem Fenster fällst und an Leute denkst, wo du sagst, nee, aber die nicht. Die auf keinen Fall. Paulus sagt, die auch, aber vielleicht möchtest du da jetzt gar nicht so weit denken. Vielleicht möchtest du einfach nur bis zum Nachbarn denken oder bis zu irgendeinem Verwandten oder bis zu einem Mitarbeiter oder einem Kollegen oder so. Hab noch etwas Geduld. Und der König gibt ihn frei und er lässt ihm die Schuld. Wow. Ich habe mir in die Notizen wow reingeschrieben, weil ich zu wow sagen wollte. Und habe es auch gesagt. Wow. Ist das krass, oder? Das musst du dir mal geben. Dieser Mann, das ist wie ein Lottogewinn. Dieser Mann war von einem Augenblick auf den anderen extrem reich. Denn Null auf dem Konto ist ja nur eine Zahl. Minus 200 Millionen Euro. Und plötzlich sind diese 200 Millionen Euro, die du minus hast, getilgt. Hat der König ihm ja jetzt ein Riesengeschenk gemacht. Er hat ihn unglaublich reich gemacht. Geduld. So ist unser Vater. Und so ist er mit dir. So ist unser Vater, der Vater Jesu, zu dem wir gleich auch sagen, lieber Vater, der du bist im Himmel, so ist dieser Vater zu dir. Und lass das in dein Herz hineinsinken. So ist mein Vater zu mir. Ich sage zu ihm, habe Geduld. Ich würde es ja gerne oder ich möchte es gerne bezahlen. Und der Vater sagt, ich gebe dich frei und ich erlasse dir die Schuld. Das ist die Wurzel. Das ist der Baum. Und aus dieser Wurzel und aus diesem Baum wachsen dann Früchte. Aber sie wachsen nur, wenn wir gewurzelt sind, wenn wir gebäumt sind quasi in dem Vater. Wenn wir verankert sind, wenn wir das erfahren haben, wenn wir das für uns angenommen haben, wenn wir das für uns leben. Und was müsste jetzt dieser Knecht machen? Sein Herz müsste eigentlich total verändert sein, total. Kaum war der Mann frei, da traf er auf einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Easy, 3 Monatsraten und die Schuld ist beglichen. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schuld. Jemand, der gerade so unglaublich reich gemacht worden ist, jemand, der gerade seinen Kopf aus der Schlinge, seine ganze Familie gerettet bekommen hat, der freigelassen, der frei sein konnte, der dem alles vergeben wurde, bloß weil er gesagt hat, hab Geduld mit mir, der verhält sich jetzt so. Packt den, würgt ihn und schreit ihm ins Ohr. Wenn ich das immer wieder lese, bin ich sprachlos. Wenn ich mich so erlebe, bin ich auch sprachlos. Und dieser Mann, dieser andere Knecht, fällt jetzt vor dem, der gerade vom König kommt, nieder. Und der Witz dieser Geschichte ist, er sagt dieselben Worte, genau dieselben Worte, die gerade eben der Knecht dem König gesagt hat. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Es ist bis auf den Punkt genau der gleiche Wortlaut. Hab noch etwas Geduld. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Du wärst auch empört, oder? Wenn du das erlebt hättest, wenn du das so in der Zusammenschau erlebt hättest, hättest du gesagt, ja, das gibt's doch nicht, das muss angezeigt werden. So geht es gar nicht. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinen anderen Verwaltern Erbarmen haben müssen? Wie ich mit dir? Erbarmen haben müssen. Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Und das klingt in dieser Geschichte so dramatisch, aber wenn du überlegst, in welchen Situationen Menschen leben, du kennst sie. Und sie fühlen sich gequält. Das ist ja nichts anderes, als dass da Folterknechte am Werk sind. Wenn du gequält bist. Die Situation ist quälend. Die Familie ist gequält. Die Verwandten sind gequält. Die Mitarbeiter werden gequält, es ist eine Qual. Zornig übergab der Herr den Volldeck. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schuld zurückgezahlt hat. Also nie mehr freigelassen. Diese Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht witzig, weil wir denken immer, wir können mit Gott Schlitten fahren. Wir können einfach sagen, oh Herr, vergib mir. Und dann einfach so weiterleben wie bisher. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert auch im Musikunterricht nicht. Der Musiklehrer, der kann die Geduld aufbringen eines, ich weiß nicht, wie geduldig man sein kann. Aber deswegen sind die Töne immer noch die Töne. Der Takt immer noch der Takt. Die Griffe immer noch die Griffe. Die Musik, die aufgeschrieben ist, immer noch die Musik, die aufgeschrieben ist. Du kannst zwar geduldig sein und du kannst sagen, ja, okay, du probierst nochmal und probierst nochmal und probierst nochmal, aber im Grunde ist da eine Wirklichkeit, die du deswegen nicht verbiegen kannst. Und deswegen hat auch dieser Knecht, dem gerade eben alles vergeben wurde, plötzlich erfahren müssen, dass Gott nicht nur geduldig ist, sondern auch zornig. Und wir können mit diesem Begriff zornig schlecht umgehen, weil wir denken, ja, warum ist denn Gott zornig? So kennen wir ihn doch gar nicht. Aber zornig ist jetzt nicht eine Reaktion, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt eben mal gerade zornig, bin ich wütend oder so, sondern das ist eine Wirklichkeit, die eben auch real ist und an der man ja nichts rütteln kann. Diese Schuld, die der Knecht an dem König hatte, ist ja die Schuld gewesen und geblieben im Grunde. Der König hat sie ihm nur erlassen. Und solange du in dieser Gnade lebst, kannst du weitergehen, kannst du frei sein. Aber wenn du denkst, du kannst Gott gebrauchen, du kannst die Geduld Gottes einfach so einstecken, du kannst einfach nur so denken, ja, Gott ist mein Hündchen, das ich einfach wieder nach einem Stöckchen schicke, wenn ich das Stöckchen geworfen habe. Da ist auch im Musikunterricht dann irgendwann Schluss mit lustig, weil dann sagst du, willst du eigentlich das lernen oder willst du es nicht lernen? Willst du weiterkommen oder willst du nicht weiterkommen? Willst du üben oder willst du nicht üben? Ich kann ermutigend sein, ich kann geduldig sein, ich kann noch eine Woche warten und noch eine Woche warten und dir noch mehr zeigen und noch mehr Hilfestellung geben, aber am Ende bleibt doch die Note und du kannst nicht einfach irgendwie das machen, wie du das denkst, sondern das ist so, wie es ist. Und Paulus bringt das nochmal so schön auf den Punkt und sagt, oder betrachtest du seine große Güte und Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Ja klar, Gott muss mir ja vergeben. Gott muss das alles hinnehmen. Wenn du zu ihm kommst und sagst, Herr, hab Geduld mit mir, dann wirst du erleben, wie er Geduld mit dir hat, weil er geduldig ist. Aber seine Geduld ist nicht selbstverständlich. Und mit dieser Geduld, die du für dich beanspruchst, die du vom Vater geschenkt bekommen hast, kannst du nicht einfach so umgehen, als wäre das jetzt dein persönliches Ding und hat mit deinem Leben gar nichts zu tun. Begreifst du nicht, sagt Paulus, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Begreifst du nicht, dass dein ganzes Leben im Grunde, indem du die Gnade Gottes erfährst, indem du ihn als den gnädigen, als den geduldigen Gott erlebst, der dir vergibt, der dich frei macht, der dich entlässt aus deiner Schuld, begreifst du nicht, dass dein ganzes Leben dadurch verändert werden soll? Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Haben wir letzten Sonntag schon gehört. Und ich bin total ermutigt von den Zeugnissen, die ich gehört habe, wie einige sich ermutigt gefühlt haben, auch Gutes zu bringen. Frucht bringen, Gutes tun. Aber die Bergpredigt ist nicht ein Aufruf, dass wir uns jetzt zusammenreißen, sondern die Bergpredigt ist im Grunde ein Aufruf zu sagen, wo finde ich jetzt diese Geduld? Ein Aufruf zum Vater zu gehen und zu sagen, Vater, schenke mir Geduld. Vergib mir. Und aus dieser Geduld, die ich vom Vater erlebe, die ich tagtäglich vom Vater erlebe, weil ich tagtäglich irgendwie das Gefühl habe, nicht zu genügen und es nicht immer richtig zu machen. Manches mache ich richtig, manches mache ich nicht richtig. Und dann sage ich, Vater, hab Geduld mit mir. Und der Vater sagt, ja, ich habe Geduld mit dir. Ja, ich habe Geduld mit dir. Ja, ich habe Geduld mit dir. Und er hatte bis heute Geduld mit mir, der Vater. Aber das bedeutet, dass ich die Perspektive auf andere Menschen aus dieser Erfahrung heraus haben kann und sagen kann, dann kann ich auch mit anderen Menschen Geduld haben. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren. Denn wozu brauchen wir denn die Kraft? Wozu brauchen wir denn Stärke? Wozu brauchen wir denn überhaupt den Heiligen Geist? Nicht um irgendein sentimentales Gefühl zu haben. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist nicht, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft, um mit den Menschen Geduld zu haben. Dafür brauchen wir das. Damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg könnt. Geduldig und ausdauernd. Und die Wurzel, aus der wir schöpfen, ist der Vater selbst. Und dann haben wir eine Sicht auf die Menschen. Und ich möchte noch eins draufsetzen und sagen, du brauchst den Heiligen Geist, damit er dir Kraft gibt, das so zu sehen. Und du brauchst den Heiligen Geist auch, um vielleicht dir von Gott zeigen zu lassen, was möglich sein kann. Stell dir mal vor, der Vater und Jesus sind oben und Jesus sagt, du Paulus, siehst du den, das geht nicht lange gut, da müssen wir irgendwas machen. Vater sagt, hab Geduld. Vater hat eine Perspektive. Jesus sagt, du, müssen wir doch, Vater, hab Geduld. Ich habe mit dem noch was vor. Ich werde den gebrauchen. Vielleicht kannst du auch beginnen, Menschen, die dir quer liegen, wo du sagst, um Gottes Willen, nein. Vielleicht kannst du Gott bitten, Herr, gib mir deine Sicht für diesen Menschen. Herr, gib mir deine Perspektive. Was du mit dem Paulus schaffen konntest, das kannst du mit jedem schaffen. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir Menschen werden, die eine Ausstrahlung haben, eine Veränderung bewirken in unserer Gesellschaft, die so krass anders ist, als wir das erleben. Wo wir sagen, ja, furchtbar, aber es gibt Hoffnung. Es ist möglich. Und Herr, gib mir diese Geduld. Gib mir diese Geduld. Und wenn das dein Gebet ist, wenn du den Vater bitten möchtest, einmal neu auch diese Geduld, die er mit dir hatte, in dir neu zu verwurzeln und zur Frucht herauszubringen, dann lass uns mit dem letzten Lied aufstehen und nochmal Gott antworten und sagen, Vater, danke, dass du mit mir Geduld hattest. Vielleicht hast du auch das noch nie gebetet. Vielleicht hast du gesagt, vielleicht musst du das heute für dich sagen. Herr, habe Geduld mit mir. Und der Vater sagt, ja, ich vergebe dir. Aber dann vielleicht auch, dass du sagst, Herr, gib mir Geduld. Eine neue Sicht auf die Menschen um mich herum. Lass uns gemeinsam aufstehen.